meine Damen und Herren. Und das ist wichtig, um zu verstehen, warum es im 19. Jahrhundert, und darum sprechen wir jetzt über Schelling, im 19. Jahrhundert zu einem Phänomen kommt, nämlich, dass in der Auseinandersetzung mit der Philosophie Hegels oder auch mit der Philosophie des deutschen Idealismus plötzlich in der Romantik eine Rückkehr zur Natur eintritt. Und diese Rückkehr zur Natur ist für das 19. Jahrhundert nicht verständlich. Die machen das nur, die tun es nur, aber sie wissen nicht, was sie tun. Also wenn Steiner von der Wiedergeburt spricht und dass die Bestrafung aus dem letzten Leben jetzt stattfindet, wenn man da die Sterne nicht richtig angeschaut hat, dann wird man in diesem Leben dafür bestraft werden, dann ist es nichts anderes als die Rekapitulation der platonischen Wiedergeburtslehre, nämlich dass der Mensch nichts anderes ist als die Wiedergeburt eines kosmischen Kreislaufs. Steiner, der spricht ja auch, und die Querdenker auch, von einer Natur, die sich nicht ändert. Und diese Natur oder diese Naturkonstante, die sie sich nicht ändert, ist für uns ein unverstandenes Phänomen. Und dabei kommt immer wieder dieses zentrale Thema der Freiheit auf, was also in den Demonstrationen ja auch groß mit den Schildern rumgetragen worden ist. Wir wollen Freiheit. Und bei dem Thema Freiheit hat die Demokratie oder haben die Demokraten in den Diskussionen mit den sogenannten Querdenkern, mit den Anthroposophen, mit denen, die also von einer Naturtheorie sprechen, die alles gestaltet, haben wir ein Riesenproblem. Warum? Weil wir nicht in der Lage sind, gegen sie zu argumentieren auf der Ebene der Freiheit. Weil Freiheit eine Sache ist, zu der jeder zunächst mal Ja sagen kann. Wer will schon nicht frei sein? Und wenn wir jetzt hier mit Masken sitzen, dann sind sie unfrei. Und Einschränkungen, gesellschaftliche Einschränkungen sind die Regel und nicht im Augenblick und nicht die Ausnahme. Und wir haben jetzt mit einem Riesenproblem zu tun, dann zu argumentieren, ja, diese Freiheitseinschränkungen sind notwendig, weil wir es mit einem gesellschaftlichen Phänomen, mit einem Naturgesellschaftsphänomen dieser Pandemie zu tun haben. Bei der Klimakatastrophe ist es ähnlich. Da haben wir es mit dem ähnlichen Thema zu tun, die wird auch geleugnet. Also die Frage war jetzt, könnte man nicht sagen, dass die Freiheit des einen dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt? Das kann man schon sagen, ja. Aber dann sagen die, aber meine Freiheit ist eine ursprünglichere Freiheit und meine Freiheit darf nicht enden. Und wenn sie an der Grenze endet, wo die Freiheit des anderen beginnt, dann musst du mir begründen, warum das richtig ist, dass die Freiheit meiner Person begrenzt wird durch das Bedürfnis der anderen Person. Und auf dieser, jetzt kommen wir nochmal zu dieser Flossbühler zurück, und die Querdenker und die Leute, die jetzt im Allgäu entdeckt worden sind, die in freidenkerischen Gruppen argumentieren bis hin zu den Reichsbürgern. Jeder Reichsbürger ist ja im Prinzip in der Lage, für sich selber ein Reich zu gründen und sich selber zum Führer seines Reiches zu machen. Was ist das eigentlich für ein Haufen? Sind es nur komische Spinner oder sind die tatsächlich gefährlich? Tatsächlich sind sie gefährlich in dem Augenblick, wo sie die Gemeinschaft zerstören. Weil die jetzt an der Stelle, an der du gerade eben die Frage gestellt hast, zu der Demokratie sagen, wir sind bereit und berechtigt, beides, ja, bereit und berechtigt, unsere Freiheit gegen die anderen zu verteidigen. Und es gibt keine demokratische Gesellschaft, die uns darin einschränken darf. An dem Punkt müssen wir hindenken. Ohne den geht's nicht. Dann muss man sich die Frage stellen, wie kommen die überhaupt auf dieses oder auf dieses Freiheitsphänomen? Und wie kommen die dazu, sich anzumaßen, die Macht übernehmen zu können über sich und dann natürlich auch über andere und zu erklären, wir machen oder ich mache da nicht mit? So ist es ja auch in der Corona-Diskussion, was die Flossmüller da eben sagt, ist nichts anderes, als dass sie das Freiheitsrecht jedes Einzelnen, sich umzubringen, an die Mauer zu fahren, ja, und Selbstmord zu begehen und so weiter, dass sie das in den Vordergrund stellt und dann plötzlich auch Plassberg da Schwierigkeiten hatte, dagegen zu argumentieren. Weil er für diesen Freiheitsmythos oder weil wir für diesen Freiheitsmythos keine Erklärung haben. Und die möchte ich jetzt geben. Dieser Umgang mit der Freiheit ist verständlich, aber er ist unerschlossen. Warum das? Er ist verständlich, weil jeder Mensch Einschränkungen seiner Individualität als Freiheitsberaubung verstehen kann. Selbstverständlich. Wenn wir also akzeptieren müssen, dass es Gesetze gibt, die uns im Straßenverkehr hindern und dieses Recht, diese Freiheit des freien Bürgers auf der Autobahn rumzutoben, wie er will, hat man nur dort nicht, wo dann die Stadt beginnt. In der Stadt ist ein Schild, da steht also 50. Das weiß eigentlich jeder. Trotzdem gibt es auch in der Stadt Leute, die in Berlin oder in München über die Leopoldstraße mit 180 Stundenkilometer fahren, weil sie ihr Freiheitsrecht da austoben wollen. Und die argumentieren dann, ich will es so, wie ich es will und ich lasse mich in meinem Verhalten nicht einschränken. Und die Argumentation jetzt ist deshalb schwierig gegen die, weil wir es mit Leuten zu tun haben, die argumentieren, das ist eben meine Natur. Und die Natur überhaupt ist so, dass sie mir das erlaubt. Oder geradezu von mir verlangt. Meine innere Natur ist das Maß meiner Freiheit. Und wo kommt jetzt dieser Gedanke her, dass man sich auf eine innere Natur beruft, wenn man seine Freiheit verteidigt? Sie kommt, das ist eigenartig jetzt, im 19. Jahrhundert wieder auf, das ist eine Fortsetzung übrigens von Platons Theorie, dass der Mensch aus der Natur oder aus der Erde geboren ist und dass er schon dort vorgeprägt ist. Und sie taucht im 19. Jahrhundert bei Schelling wieder auf. Das ist überraschend und es wird jetzt Sie auch überraschen, hat mich auch überrascht. Der Schelling in der Auseinandersetzung mit Kant, mit Hegel und mit anderen in der Philosophie fängt plötzlich an, von einer Urnatur zu sprechen. Und dieses Phänomen der Urnatur, das geistert durch unsere Kulturgeschichte, seit Platon als Reaktion auf den Demokratieentwurf von Sokrates entwickelt hat. Das heißt, der erste Mythos, der damals von Platon entwickelt wurde, der hieß, die Urnatur des Menschen entsteht in der Erde und der Übertritt ins Geistige findet immer in den Delphi beispielsweise, in den Orakelstätten statt. Die Erde in ihrem Pneuma atmet den Geist aus der Erde aus und wenn der Mensch, der erdgeboren ist, noch mehr über sich selber wissen muss, dann muss er sich in eine Situation begeben, in der er der Erde die Geheimnisse des Lebens ablauscht. Das macht also die Pythia, indem sie über dem Erdspalt sitzt und das Pneuma einatmet. Und dann hat sie natürlich noch etliche Drogen gegessen, getrunken Und dann macht die in ihrem Kopf irgendwelche Memorierungen, Erfindungen eigentlich, und spricht dann. Und in diesem Sprechen lauschen ihr die Propheten, Priester hießen damals Propheten, lauschen ihr das ab und dann erklären sie demjenigen, der die Orakelstätte besucht hat. Das ist also das Wissen der Erde. Diese Idee des Wissens der Erde taucht über die Generationen weitergegeben im 19. Jahrhundert wieder auf. Das ist phänomenal, dass da plötzlich eben von einer Urnatur gesprochen wird. Im Übrigen, auch bei Faust im Mephistopheles kommt es vor. Der kommt ja auch nachts aus der Ecke heraus und Faust spricht dann mit ihm. Und es ist im Grunde genommen ein Naturgeist. Es gibt in unserer Kulturgeschichte ein Phänomen, das weitergegeben worden ist, dass das Wissen des Menschen aus der Erde kommt. Und diese Idee nimmt also Schelling, das ist einer von dreien, die im Tübinger Stift waren, Sie wissen ja, Hölderlin, Hegel und Schelling waren da in dem Tübinger Stift und haben den deutschen Idealismus zur Welt gebracht. Und dieser deutsche Idealismus besagte, dass der Mensch in der Lage ist, Gott die Idee abzulauschen, indem er Denken versteht als ein Denken Gottes. Und in dem Nachdenken der göttlichen Gedanken hat dann Hegel, der nennt es dann später den Weltgeist, hat dann erklärt, dass immer dann, wenn der Mensch göttliche Gedanken oder wenn er denkt, dass er eigentlich göttliche Gedanken denkt. Schon das ist für das 19. Jahrhundert eine Blasphemie gewesen. Jetzt kommt ein zweiter aus diesem Trio, Schelling, der als erster den deutschen Idealismus begründet hat, im Übrigen, ja, dass der Mensch in der Lage ist, die göttlichen Gedanken zu denken und in diesem Nachdenken über die Ideen, die die Welt bewegen, eine schöpferische Tat zustande bringt. Schelling ist aber nun in der Auseinandersetzung mit Hegel noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann gesagt, ja, aber es gibt ein Problem, das die Philosophie nicht gelöst hat, nämlich, wie steht es mit seinem Verhältnis zur Natur? Und dieses Verhältnis zur Natur, das formuliert der Schelling nun so, dass er sagt, das Verhältnis des Menschen zur Natur ist ein solches, dass die Natur eine Urnatur ist, die dem Menschen vorgegeben ist. Und indem die Natur dem Menschen vorgegeben ist, ist dieses Vorgegebene dasjenige, was ihn bestimmt. Und nicht das Denken, sondern es bestimmt ihn eine Urnatur. Und das ist also aus der Schrift Philosophie der Offenbarung. Ja, da fängt er praktisch über dieses Phänomen der Existenz zu sprechen. Und dieses Phänomen der Existenz ist nun keines der geistigen Durchdringung, sondern das Phänomen der Existenz ist plötzlich eines, in dem sich der Mensch der Natur gegenüber offen macht und wie die Pythia in Delphi aus dem Pneuma der Erde, die das Wissen einsaugt, so soll der Mensch, wenn er sich seiner Urnatur gegenüber verhält, sich in einen Zustand des, er nennt es des unvordenklichen Seins bringen. Schelling versucht zu erklären, dass die Natur etwas ist, was vor dem Menschen da ist und dass sie eine Struktur der Gestaltung in sich trägt, die ihn gestaltet. Und wenn man sich dieser Urnatur hingibt, die für sich selbst die Freiheit ist, also diese Urnatur, die ist frei, die atmet, die die ist tätig, die ist actus, wie er das an einer Stelle sagt, ja, die hat den bloßen Willen, sich zu realisieren, dann taucht das Problem auf, diese Urnatur ist frei und ist weder durch Denken, die ist selbst durch Gott nicht reguliert. Das hat mich auch überrascht. Ja, dass also der Schelling, der eigentlich ein katholischer Philosoph gewesen ist, am Ende seines Lebens plötzlich davon spricht, dass dort ein Wille auftaucht, der als Freiheit so frei ist, dass er ein Sein können aus sich entwickelt, das eben ist, wie es ist. Es ist frei und ohne Grenze ist es aus sich selbst heraus wirksam. Und diese Wirksamkeit, von der er da spricht, die sei also ewig und die sei der Ab- und der Urgrund. Jetzt kommt ein komisches Wort, der Vernunft. Die ist aber wieder menschlich. Der Mensch in seiner Vernunft muss ja mit seiner Natur in ein Verhältnis kommen. Und das macht diese Freiheitsmythologie, wenn man so sagen will, wieder fraglich. Aber das Kind ist nun mal aus dem Bade ausgeschüttet. Das heißt, diese Schellingsche Freiheitstheorie ist im 19. und dann später wird er im 20. Jahrhundert in der Existenzphilosophie weiter übernommen, die ist nun plötzlich da. Und der Mythos der Freiheit, den wir heute überall hören, ist, dass die Natur, ob bei Steiner, den Anthroposophen oder bei den Freidenkern oder sonst wo, dass die Natur in ihrer Freiheit so frei ist, uns zu bestimmen. Und wenn wir uns selbst richtig verstehen, dann verstehen wir die Natur als einen Weg der selbstbestimmten Freiheit. Und wenn die Leute auf sich hören, die dieser Natur der Freiheit nachgehen, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Und das ist eine neue religiöse Naturbetrachtung. Das heißt, die Natur ist an dieser Stelle für die Freidenker, Anthroposophen und andere, für die Querdenker und auch für Leute, die also hamern und die dieser Richtung nachgehen, ist die Natur eine absolute Bestimmungsgröße, die, wenn man in sich selbst hineinhört, zur Sprache kommt, die sich also ausdrückt. Und mit diesem Ausdrücken oder mit diesem Hinhören auf die innere Natur hat derjenige, der dieser absoluten Natur folgt, das Recht, sich als freier Mensch zu bestimmen, und er nimmt sein Recht aus dieser Naturbestimmung der Freiheit, aus dieser absoluten Urquelle, die ewig ist und die vor aller Zeit ist. Später werden die Nationalsozialisten übrigens Teile dieses Mythos übernehmen und in ihren Wotan-Kult einbauen. Was ich damit sagen will, ist jetzt Folgendes. Die Schwierigkeit, die wir haben in der Diskussion mit den Querdenkern, mit Anthroposophen und so weiter, ist, dass wir es mit einer religiösen Theorie zu tun haben. Diese religiöse Theorie sagt, die Natur ist die Urreligion. Und diese Natur hat einen Impetus, eine Kraft in sich, die sich immer als eine Kraft zeigt, die frei sein will und die im Einzelnen zur Freiheit kommt, wenn er seine Natur richtig versteht. Das heißt, wenn er auf seine richtige Natur hinhört, die frei ist und ihm sagt, was zu tun ist, dann ist er derjenige, der auf dem richtigen Weg ist. Und dieser Freiheitsmythos, den wir jetzt bei den ganzen Diskussionen haben, der kommt aus einer Mythologisierung, aus einer eigentlich neuen Religion, die im 19. Jahrhundert in auch dann die Romantik beeinflusst hat. Und die Romantik verstehen wir und dieses ganze sogenannte freie Naturdenken nur, wenn wir die Quelle dieses Denkens in der platonischen Wiedergeburtslehre, nämlich der Geburt aus der Natur, aus diesem Pneuma, aus der delphischen Struktur verstehen und in dieser ganzen Tradition bis hin zu Schelling, wo plötzlich auftaucht, dass die Quelle alles Handelns nicht das freie menschliche Denken ist, sondern dass die Quelle alles Handelns das Hinhören auf eine Natur ist, die sich selbst in ihrer Freiheit zum Maßstab des Handelns macht. Und der Dogmatismus, den wir erleben in den ganzen Diskussionen mit den Querdenkern und Freidenkern, ist plötzlich, dass die sich beziehen auf eine Grundstruktur der Freiheit, die nicht die Grundstruktur der Demokratie ist oder der Demokraten, sondern die eine andere Quelle hat. Und warum haben wir so große Probleme mit dieser neuen Mythologie? Weil wir ihre Quelle nicht verstehen. Wir verstehen gar nicht, wo die herkommt. Und dieser Fanatismus, der dann auftaucht, der Natur gibt, die sich in ihrer Freiheit als ein Maß der Orientierung darbietet, die wir in der Vernunftlogik überhaupt nicht haben. Die haben eine andere Quellstruktur von Leben, von Existenz. Und die Diskussionen, die dann stattfinden, egal wo, mit den Querdenkern, sind so, dass wir auf Leute treffen, von denen wir dann auch den Eindruck haben, die leben in einer anderen Welt. Und das tun sie tatsächlich. Sie leben in einer anderen Welt. Jetzt müssen wir aber versuchen, diese andere Welt aufzuknacken und zu der Zugang zu finden. Und das, glaube ich, ist möglich über das, was wir oder was ich die erste existenzielle Transformation nennen, die Transformation der Natur, den Naturchiasmus. Warum ist das eine Möglichkeit? Weil auch der Schelling und andere immer dann, wenn sie über die Urnatur sprechen, auf ein Phänomen zu sprechen kommen, das sie nicht verstehen. Das Phänomen aber, von dem sie beeinflusst sind. Das Phänomen ist, dass in der Tat wir, dass jeder Mensch in sich ein Verhältnis zu seiner, in Anführungszeichen, Urnatur hat, nämlich zur Schöpfung. Das mache ich ja immer wieder klar, indem ich auf die Wiederentdeckung bei Hegel zu sprechen komme, wo der sagt, immer dann, wenn ein Mann eine Frau trifft und die zeugen ein Kind, werden sie zu Vater und Mutter. Das heißt, dieser Fünfschritt ist das Geheimnis der ersten existenziellen Transformation, und dieses Geheimnis finden sie auch in der Natur. Auch die Tiere sind dieser inneren Transformation ausgesetzt, und es ist Teil unserer, in Anführungszeichen, tierischen Natur, dass wir, wenn wir leben, ständig diesen Übergang erleben. Menschheit wie Tierheit erzeugt in dem Augenblick, wo Kinder und Kindeskinder erzeugt werden, nichts anderes als, wir sagen dann später den Vertrag der Generationen, das ist aber dann schon sehr theoretisch, erzeugt zunächst nichts anderes als, dass sich die Natur an die Natur weitergibt und dass in dieser Transformation eine Veränderung stattfindet. Der Mann wird zum Vater, die Frau wird zur Mutter, und das ist im Tierreich genauso. Und der Schlüssel zu der Veränderung liegt in der problematischen Geburt von Kindern, also Jungs und Mädchen, im Tierreich wie im Menschenreich. Das heißt, in dieser ersten existenziellen Transformation sind wir den Tieren gleich, Jetzt kommt's aber. Und gleichzeitig sind wir von ihnen unterschieden. Warum? Weil wir diese erste existenzielle Transformation, die unserer Urnatur entspricht und uns in die Schöpfung zwingt, mit der Sorge nicht nur begegnen, sondern auch mit der Sorge sie begleiten. Durch Vernunft, durch Wissen. Das heißt, wir reflektieren auf das, was geschieht und was ursprünglich die Freiheit der Natur ist. Und an der Stelle hat der Steiner oder hat auch der Platon in gewisser Weise recht. Es gibt eine existenzielle Transformation der Natur, die auch in uns Menschen parallel zu dem, was im Tierreich ist, existiert. Und zu dieser Entwicklung in uns selbst als Naturtransformation, wo wir uns in einem Schöpfungsprozess eingebunden sind, dem wir im Leben, wenn wir am Leben teilnehmen und wenn es dann Kinder und Kindeskinder gibt, gar nicht entgehen können, treten wir einem Urphänomen gegenüber. Und dieses Urphänomen ist, also der erste natürliche Chiasmus, die Erzeugung von Verantwortung und Veränderung. Und das ist eine in der Tat durch uns selbst empfundene Urgewalt. Dort wird ein Gefühl zum Gedanken und ein Gedanken wieder zum Gefühl, und im Zentrum dieses Gedankens steht die Sorge und später dann die Vorsorge. Und an der Stelle tritt der erste in den zweiten Chiasmus über. Nämlich der Mensch muss, wenn er in der Gemeinschaft lebt, Gesellschaft hervorbringen und Gesetze und Ordnungen machen. Und positive und negative Ordnungen wird er machen. Und dieses ist der zweite Schritt, worauf wir bei den Freidenkern und bei den Querdenkern und bei den Anthroposophen und so weiter treffen, ist also nichts anderes als, dass die im Grunde genommen sich beschränken und begrenzen auf die erste Naturtransformation und auf den ersten Naturchiasmus, auf diesen ersten fünf Schritt. Die wollen aber den zweiten in die Verantwortung nicht machen. Und dieser zweite Schritt in Kultur, Zivilisation und Kultur ist das menschliche Denken, das menschliche Fühlen, die Empathie, das Zusammengehörigkeitsgefühl, alles das, was entsteht, was Sorge und Vorsorge ist. Psyche Epimeleia, also die Sorge für die Seele, wie der Sokrates sagt, und die Vorsorge für die Zukunft. Und diese zwei Ebenen, die liegen übereinander, und die erste hat mit der zweiten zu tun, dass wir uns als ein Doppelwesen begreifen, das sowohl in einer existenziellen Transformation der Natur existiert, weil wir in uns Veränderung erleben, in uns mit uns natürliche Schöpfung machen, Kinder erzeugen und gleichzeitig gesellschaftliche Kinder erzeugen, Gesetze, Ordnungen und so weiter machen, die diese zweite zusätzliche Ebene ist. Und dann kann man sagen, an der Stelle ist es tatsächlich so, dass der Mensch Liebe und Trauer und Hoffnung empfindet. Dieses können wir plötzlich als ein objektiv-subjektives Verhältnis verstehen. Können wir aber nur, wenn wir diese beiden Transformationen verstehen. Die existenzielle Naturtransformation und die kulturelle Kulturtransformation. Diese beiden sind unabänderlich miteinander verbunden. Und der Nihilismus, dieser Wohlstandsnihilismus, der leugnet vor allem diesen zweiten Zusammenhang. Aber ich denke, wir sind, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo wir verstehen können, warum die Querdenker falsch oder nur halb denken und warum sie das zu einer Religion machen, weil sie die Natur in ihrer Quellstruktur einseitig nur als diese erste existenzielle Transformation verstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.